Knack, knack, knack. Au! Au! Du sollst mich nicht immer hauen.
Dann nimm deine Rübe aus meiner Faust.
Ich kündige.
Du kannst nicht kündigen, weil ich dich entlasse. Hey, Mo, du kannst ihn nicht entlassen. Warum nicht? Na, er hat gekündigt.
Entschuldigung. Ich werde mich nie wieder an Comedy versuchen. Dieses waren nicht die letzten Worte der Ampelkoalition, obwohl sie es ohne weiteres leicht sein könnten und in etwa auch in dieser Ernsthaftigkeit. Herzlich willkommen im Sumpf, liebe Freunde und Freundinnen, gepflegter komödiantischer Unterhaltung und deutscher Bundespolitik. Das waren die drei Stooges. Und ja, ich ziehe die Verbindung zwischen Ampelkoalition und den drei Stooges. Ganz ehrlich, was bei uns gerade in der Politik, in der Bundespolitik passiert, ist auch nicht viel anspruchsvoller als jede alberne Sitcom aus den USA, der wann waren denn die Stooges? Die gab es ewig, also den 30er, 40er Jahren, diese alten Schwarz-Weiß-Filme, die ihr vielleicht noch kennt, wenn ihr so alt seid wie ich, aus Spaß am Dienstag. Herzlich willkommen im Sumpf. Heute bin ich alleine hier, denn die Welt hat mich verlassen. Sie ist ein Jammertal. Nein, Quatsch. Ich einfach aus Gründen. Ich habe gerade Lust dazu. Nach dem ganzen Quatsch, der in letzter Zeit in der Welt passiert, die einen beenden gerade ihre Schmutz- und Idiotie-Wahlkampf mit einem schlimmen Wahlsieg. Und die anderen denken sich, na, das können wir doch auch. Wieso sollen wir jetzt eigentlich weiter regieren, wenn wir auch direkt Wahlkampf machen könnten? Wer sich am dümmsten benimmt, gewinnt am Ende. Das machen wir jetzt auch. Wir lösen jetzt die Politik auf. Ich kündige. Du kannst nicht kündigen. Ich bin entlassen. Ihr zwei seid doof. Ich werde jetzt Bundeskanzler, Edge. Aber du. Nein, also ganz ehrlich, da fällt einem wirklich, was gerade jetzt momentan passiert oder passiert ist. Ich versuche schon gar nicht mehr dem Ganzen zu folgen, weil es mich unwahrscheinlich frustriert. Allein die ganzen Bundestagssitzungen, ich wollte es mir noch anschauen, was hat wohl Markus Söder noch dazu zu sagen? Ganz ehrlich, nee, da habe ich mir dann doch lieber die drei Stooges angeschaut. Die haben auch ihre Söders, gegen die sie ankämpfen müssen. Die drei Stooges waren ja übrigens auch eigentlich nur zwei Stooges, also wie jetzt die Ampelkoalition, aber eigentlich waren es immer drei. Übrigens, Stooges ohne irgendeinen Grund heißt auf Deutsch Pfeifen, die drei Pfeifen. Das hat jetzt keine Bedeutung, keinen Zusammenhang. Okay, ich fange jetzt nochmal vernünftig an. Hallo, herzlich willkommen im Sumpf. Wir hatten hier mal vor längerer Zeit vorgehabt, uns mit Comedy, mit Kult-Comedy zu beschäftigen. Ist irgendwie nie so richtig was draus geworden. Wir haben einfach zu viele Unterkategorien im Sumpf des Verbrechens. Das ist eine der bei uns zumindest beliebtesten. Ich weiß nicht, wie das aber bei euch Zuhörenden da draußen eigentlich ist. Aber die Kategorie Kultkomödien oder Kultkomödienreihen, die sich die uns oder mich, je nachdem, wer hier dann gerade mit dabei ist, lange beschäftigt oder in den Bann gezogen haben, die ging irgendwie nie über Ist ja irre hinaus. Jedes Mal, wenn wir irgendwas vorgehabt haben, kam was dazwischen, irgendein Film oder irgendeine Reihe oder irgendeine Serie. Und heute mache ich das einfach mal eben alleine. Wegen den drei Stooges. Tatsächlich bin ich über die Ampelkoalition draufgekommen. Das ist jetzt wirklich kein Witz. Ich habe irgendwo, als die Ampelkoalition zerbrochen ist, gerade ein Video gefunden, die besten auf YouTube, die besten Schläge und Knüffe und die Prügelszenen der drei Stooges zusammen und dachte mir, was für ein wundervoller Kommentar, eine fantastische Schnellzusammenfassung. 3 Jahre Ampelkoalition in Bum, Bum, Batz, Bum, Au, Bum, 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 Au, zusammengefasst. Ja, Au, unterlegt mit dieser schönen Musik, die irgendwie auch gerade ganz gut an den Schwanenabgesang unserer Ampelkoalition darstellen könnte. Die drei Stooges, das war eine Komikertruppe, bekannt durch Slapstick-Kurzfilme aus den USA, in den USA sehr bekannt und auch sehr lange präsent in den USA, von annähernd 50 Jahre, von den 1920ern bis 1970. Während bei uns eigentlich nur eine relativ kurze Phase bekannt ist und die Kurzfilme, die in den zwischen 1934 und 1946 entstanden sind, die liefen bei uns nämlich im Fernsehen in Spaß am Dienstag. Ihr kennt das vielleicht noch, falls ihr ähnlich alt genug seid wie ich, an Werner und Zini das Wuslon. Vorher war es, glaube ich, Thomas und Zini. Aber dieses Wuslon, dieser gelbe Wurm, der durch so einen Videoeffekt erzeugt wurde, also ein schreckliches Ding. Aber damals waren wir große Fans. Spaß am Dienstag, ursprünglich ist das Montagsspaß. Spaß am Dienstag hat uns immerhin ermöglicht, damals schon Mickey Mouse und Donald Duck Filme zu sehen und eben auch sowas wie die drei Stooges. Die drei Stooges, das waren ursprünglich ein Side-Trio für einen Act mit einem anderen zusammen, Ted Healy and his Stooges, so hieß das ursprünglich. Das auf der Bühne war Ted Healy, das war ein großer, langer, starker Mann, der Boss, während seine drei Stooges, seine Handlanger, seine drei Trottel ihn immer wieder gestört haben, wenn er versucht hat, Lieder vorzuführen. So eine Vaudeville-Nummer ist so eine Bühnenshow, eine Mischung aus Musik, aus Akrobatik, aus Comedy gewesen, gibt es heute nicht mehr, aber damals war das noch sehr verbreitet, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA. Und jedes Mal, wenn die ihn gestört haben, die Stooges, dann hat er sie verkloppt. Das war die ganze Komik dahinter. Damit sind die dann auch tatsächlich beim Film gelandet, bei den Kurzfilmen, konnten sich dann aber irgendwann auch von Ted Healy trennen, der im realen Leben ungefähr genauso fies gewesen sein muss wie auf der Bühne oder im Film. Ursprünglich waren die drei Stooges bestanden aus den beiden Howard-Brüder, Mo und Champ. Ursprünglich, also gebürtige Namen, Mo Howard hieß, muss ich nachschauen, Moses Harry Horwitz, das ist ein Name, und Champ, habe ich gar nicht nachgeschaut, und sein älterer Bruder Champ, der dritte Mann, war damals Larry Fine, bürgerlich Louis Feinberg. Irgendwann ist Champ davongezogen, hatte die Schnauze voll von Ted Healy, wollte eine Solo-Karriere starten und sie haben einen dritten Mann gebraucht. Und da ist dann Curly ins Spiel gekommen. Damit sind die drei Stooges quasi dieses Trio aus Curly, Larry, Moe geworden, das wir in Deutschland am besten kennen. Denn was Dreck am Dienstag. Hallo, Dreck am Dienstag. Spaß am Dienstag. Hättet euch auch Montagstreck nennen können, wäre noch nicht so bekannt gewesen. Was bei Spaß am Dienstag lief, das waren ausschließlich die Filme aus der Zeit mit Curly. Das ist aber auch die Inkarnation dieser drei Stooges, die zwei lustigen drei, denn zwei davon waren bis zum Ende dabei und der dritte ist immer gewechselt, also mit Curly. Das war die Zeit von 34 bis 46, die nicht nur bei uns in Deutschland bekannt war, sondern auch generell die Zeit ist, wenn die drei Stooges irgendwo zitiert oder dargestellt werden, dann sind das diese drei Figuren. Das sind diese drei kleinen Männer. Die sind nicht wirklich klein, die sind eher untersetzt.
so mittelgroß, wurden dann aber in den Filmen gerne mal mit anderen Schauspielern gepaart, die immer mindestens einen Kopf größer waren als sie, sodass dieses Dreierteam eine kleine Einheit bilden konnte, die sich gegen die großen Menschen durchsetzt. Das sieht immer toll aus. Und diese drei, Mo, der Boss, der dann das Grantige übernommen hat, das auch Gewalttätige, der, wenn seine beiden Untergebenen ihn ärgern oder stören oder Widerworte geben oder dumme Sprüche klopfen, der dann auch gewalttätig wird. Das war halt nun mal der Stil, dieser gewalttätige Slapstick. Da gab es Kopfnüsse, da gab es Schläge, da gab es Finger in die Augen, da wurde auch mit harten Bandagen gekloppt, Bretter auf dem Kopf zerschlagen, Hämmer zerstört. Curly war ohnehin bekannt in seiner Rolle als der mit dem unzerstörbaren Schädel. Also an Curlys kurz rasierten Kopf haben sich Sägen stumpf gesägt oder wurden Hämmer platt gehauen. Mo war der Boss, der grimmige Boss in der deutschen Version der Stimme von Bud Spencer, großartig. Mo Howard hatte überhaupt nicht so eine raue, tiefe Stimme, aber diese Stimme von Bud Spencer, die passt wie die Faust aufs Auge. Der zweite Stooge, der auch vom Anfang bis zum Ende dabei war, das war Larry Fine. Das war optisch auch eine interessante Erscheinung, sehr hohe Stirn, runder Schädel mit einer wirren Haarpracht, wirre Locken. Ich habe früher als Kind die Namen nicht zuordnen können und war überzeugt wegen der Locken, dass das Curly gewesen sein muss. Und das ist bis heute noch schwierig für mich, diese Namen nicht durcheinander zu bringen, weil man das halt auch einfach im Fernsehen nicht so richtig erkannt hat. Man hat zwar am Anfang das Bild gesehen, aber meistens, wenn der Anfang des Titels eingespielt wurde und man die drei Köpfe gesehen hat, unter denen die Namen abgebildet war, dann hat man das noch nicht im Vollbild gesehen, sondern auf dem kleinen Fernseher, der neben Werner und Zini stand. Und Zini, das Wuslon, ist meistens noch vor dem Bild herumgeschwirrt. Man hat also diese Namen nicht so richtig erkannt, nur wenn die sich gegenseitig angesprochen haben. Das war immer ein bisschen schwierig. Larry war der mittlere Stooge, der zwischen den anderen beiden stand, mehr Stichwortgeber war, bis er sich später auch als eigener Komiker mehr etablieren konnte und mehr durchsetzen konnte. Aber zwischen den beiden Brüdern, Mo und Curly, konnte der sich nicht durchsetzen. Die waren einfach zu stark. Da war der einfach der Straight Man, der meistens die Kloppereien einfach noch mit abbekommen hat, weil er auch da war und hin und wieder mal ein paar nette Szenen haben durfte, hervorragend Violine spielen konnte, weswegen er eigentlich ursprünglich in das Trio geholt wurde, aber von gelegentlichen Musikeinlagen hatte der am Anfang noch nicht viel zu tun. Dabei war das war der tatsächlich wirklich gut. Seine Stimme hat als Vorlage für Stimpy aus Ren und Stimpy gedient im Original. Im Deutschen ist da nicht mehr viel von übrig. Der dritte Stooge aus diesem Trio, um das es mir hier geht, das ist Curly. Und das ist eigentlich der Star der ganzen Truppe. Das ist der heimliche Star, das ist aber auch wirklich der Star. Der kam ziemlich spät erst dazu, nachdem sein Bruder Shemp das Trio verlassen hatte, beziehungsweise das Quartett verlassen hatte, weil er mit Ted Healy einfach nicht mehr zurechtkam, hat man einen Ersatzmann gebraucht. Es ging dabei immer um Vertragserfüllungen. Und als Ersatzmann wurde dann der jüngste der Howard-Brüder verpflichtet, Curly oder gebürtig Jerome Lester Horwitz. Das ist ein Name, oder? Jerome. Jerome hatte auch tatsächlich vorher schon eine, wenn auch nicht besonders beeindruckende Komikerkarriere. Er war das behütete jüngste der Horwitz-Brüder, von der Mutter sehr behütet, ein Muttersöhnchen und sehr unter Verschluss gehalten und war immer sehr neidisch und mit einem gewissen Neid auf seine Brüder geblickt, die diese Filmkarriere aus seiner Sicht hingelegt hatten. Ja, vielleicht war es ja auch tatsächlich damals schon eine große Karriere, die immer bekannter wurden durch die Filme, und er konnte daran nicht teilhaben, hat sich dann gegen die Mutter aufgelehnt. Jerome war als junger Mann sehr sportlich, sehr durchtrainiert und athletisch und sehr beweglich, und diese Beweglichkeit hat er sich später beibehalten, obwohl er stark an Gewicht zugenommen hat. Das war so einer der ersten Akte der Auflehnung gegen seine Mutter, dass er sich Gewicht angefressen hat. Also Curly, das ist dieser kleine Dicke mit dem kurz rasierten Schädel. Und obwohl Curly diese Leibesfülle hatte, war er auch eigentlich bis zu seinem Karriereende, das viel zu früh kam, immer sehr beweglich, sehr sportlich, sehr agil. Und das, obwohl er gehinkt hat, weil er sich als Kind beim Reinigen eines Jagdgewehrs in den Fuß geschossen hat. Er hat aber sogar dieses Hinken noch in seine Nummer mit eingebaut, dass er das Hinken übertrieben hat oder irgendwelche alberne Art zu gehen oder zu hüpfen oder zu springen erfunden hat, um dieses Hinken zu überspielen. Zu Curly wurde er, ich weiß nicht, wo der Spitzname tatsächlich herkommt, das sind einfach verschiedene Versionen. Ursprünglich seine Karriere, die er davor versucht hatte zu starten, hatte er als Jerry Howard, und zu Curly wurde er, als er dann zu den Stooges dazu kam, die auch kurze Zeit danach sich dann auch von Ted Healy trennen konnten und dann zu dritt bei Columbia Pictures einen Vertrag bekommen hatten für Kurzfilme. Aber zu der Zeit war Curly dann schon fest in der Truppe. Curly hatte dichtes, rotes, volles Haar und ein Schnurrbart. Und das sah irgendwie nicht gut aus. Dadurch hat er sich nicht so sehr von den anderen unterschieden. Was ich eigenartig fand, denn sein Bruder Shemp, der davor war, sieht eigentlich aus wie eine etwas klobigere Version von Mo, nur mit Mittelscheitel. Also, aber trotzdem hatte man bei Curly darauf bestanden, dass der sich optisch viel mehr von Mo und Larry unterscheidet. Man brauchte ein prägnantes Erscheinungsbild. Mo mit dieser Topffrisur, mit diesem schwarzen Topf, der aussah wie so eine Vulkanierfrisur, also wie bei Enterprise. Kennt ihr die Folge mit den Vulkaniern, die im 20. Jahrhundert, frühes 20. Jahrhundert auf der 19. auf der Erde landen, irgendwo in der in irgendeinem amerikanischen Dorf und sich da als Menschen ausgeben, und einer der Vulkanier sich fragt, warum haben sie mich Mo? Warum werde ich Mo genannt, der diesen Spitznamen nicht verstehen kann? Larry mit dem dichten Lockenkopf, und Curly hat den Kopf kurz geschoren bekommen. Das muss das Mo gemacht haben oder Ted Healy, aber es war nicht Curlys eigene Idee, der das gehasst hat, den Kopf kurz geschoren und den Schnurrbart abrasiert zu bekommen, weil Curly durchaus eitel war und wusste, gerade in den 1920er, 1930ern, da sah man da mit so einer kurz geschorenen Frisur doch eher lächerlich aus. Und lächerlich war im Film gut, aber im privaten Leben wollte er lieber elegant daherkommen, konnte das allerdings dann mit den kurzen Haaren nicht mehr. Dagegen konnten Mo und Larry sich die Haare außerhalb ihrer Filmaufnahmen frisieren. Für Curly blieb nur dieser kurz geschorene Schädel. Für uns heute ist das eine normale Frisur. Damals war das für ihn wirklich entstellend, aber er hat eingesehen, dass das nun sein Markenzeichen ist, und hat sich vor jeder Aufnahme die Haare wieder kurz geschoren. Bis zu seinem Filmende, das dann immerhin, das war, ich meine, der hat nicht lange gewirkt, Es ist wirklich die Zeit von 1934 bis 1946, denn da hat seine Gesundheit so stark gelitten unter den Ansprüchen des Filmdrehs, aber auch unter seinem Privatleben, das ja ausschweifend war, dass er einem Schlaganfall erlegen war und dann nicht mehr weiterspielen konnte. Dummerweise hat Columbia Pictures auf Vertragserfüllung bestanden. Das klingt ganz schön hart, war es auch, aber so waren damals diese Bedingungen. Die Studios, die hatten ihre Leute unter Vertrag, das waren Knebelverträge, und wenn die zu zweit weitergemacht hätten, die drei Stooges, also nur noch Mo und Larry, dann hätte Columbia Pictures die verklagt. Also haben die einen dritten Stooge gebraucht, und da kam dann wieder Bruder Shemp ins Spiel, der erstmal für Curly einspringen wollte, solange bis es Curly wieder gut ging, das Ganze dann aber auch nochmal fast 10 Jahre lang gemacht hat, denn Curly hat sich von dem Schlaganfall nie wieder richtig erholt. Er hatte auch noch mehrere und starb dann auch ziemlich früh, im Alter von 48. Also schon tragisch. Aber wenn man denkt, das ist hart, als Shemp starb, wann war das? Ich klicke hier, es tut mir leid, eigentlich sollte man das nicht machen, Fenster geöffnet haben, aber ich kann mir sonst die Zahlen nicht merken. Als Shemp starb an einem Herzinfarkt, auch gerade mal im Alter von 60 Jahren, hatten sie noch 4 Filme im Vertrag stehen, und Columbia Pictures war wiederum nicht bereit, die restlichen 2 Stooges entweder aus dem Vertrag zu entlassen oder sie zu zweit weiterdrehen zu lassen. Also musste man nach dem Tod von Shemp einen Stuntman engagieren, der Shemp von hinten dargestellt hat und zusätzlich altes Archivmaterial in die restlichen 4 Filme schneiden, damit nicht auffiel, dass Shemp schon tot war, während die Filme weitergedreht wurden. Alles zur Vertragserfüllung von Columbia Pictures. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und das Ganze ging dann später auch noch weiter mit anderen dritten Stooges. Dann war Joe, dann war später Curly Joe, als man ins Fernsehen ging. Aber die Hauptzeit, das sind die 3 Stooges, Curly, Larry und Mo. Und ich möchte noch mal zu Curly zurückkommen, auf seine unvergleichliche Art der körperlichen Comedy, dieses Stolpern, Hinfallen, die Art, wie er gegangen ist, die Art, wie er herumgehüpft ist, die Art, wie er Grimassen geschnitten hat. Ihr kennt bestimmt das Meme von Homer Simpson, der auf dem Teppich von Mr. Burns liegt und über die Schulter im Kreis herum auf dem Teppich liegend läuft. Das stammt von Curly, diese Nummer. Curly hat für Zoidberg aus Futurama das Wu-Wu-Wu-Wu-Wu. Ich glaube, dass Zoidberg macht Wu-Wu-Wu. Also auf jeden Fall hat sich Zoidberg eine der vielen Geräusche entliehen, die Curly gemacht hat, die Curly so berühmt gemacht haben. Curly hat die ganze Zeit gequietscht, gegackert, gebellt. Der hat dieses komische Lachen. Der hat eine Gestik, eine Mimik drauf gehabt. Es ist herrlich. Sogar in der deutschen Synchro. In der deutschen Synchro, er wurde von, wer hat denn den da, von Joachim Kemmer, sagt mir da irgendwas? Nein, sagt mir nichts. Synchronisiert sogar, der hat das hohe Falsetto, die hohe Quiekstimme und all diese herrlichen Geräusche tatsächlich hervorragend hinbekommen, sodass ich immer dachte, in den Momenten, in denen Curly seine typischen Curly-Geräusche von sich gibt, hätte man in der deutschen Synchronfassung die Originalstimme gelassen. Das ist tatsächlich, ich habe es jetzt gemerkt, nein, Joachim Kemmer hat diese Geräusche mit synchronisiert. Und die waren großartig. Ich hatte jetzt ein paar Folgen auf Dailymotion wiedergefunden. Deutsche Folgen mit deutscher Synchro hat mir irre Spaß gemacht, weil das Folgen waren, die ich halt kannte, zum Teil sehr gut kannte. Wir hatten mal eine Folge von Dreck am Dienstag auf Video. Das war eher ein Unfall, weil ich damals schnell weg musste, aber mir Dreck am, nicht Dreck, verdammt nochmal, Spaß am Dienstag. Lieber Sebastian, lieber Simon, was ihr mir damit angetan habt, das könnt ihr überhaupt nicht erahnen. Mann, ihr habt meinen Podcast gehijackt. Ich wollte damals eine Folge von Spaß am Dienstag aufnehmen, musste ganz schnell weg, habe auf die eine Videokassette auf Aufnahme gedrückt, bin los und habe später gemerkt, dass die Kassette, die da drin lag, nicht die war, die ich eigentlich einlegen wollte, und hatte die zweite Hälfte von Die dummen Streiche der Reichen überspielt. Ein großes Drama in unserer Familie. Die dummen Streiche der Reichen. Einer der weniger bekannten Louis de Finesse-Filme. Noch dazu aus dem Ostfernsehen aufgenommen. Das heißt, das wurde nicht einfach so wiederholt. Man kam da jahrelang nicht mehr ran. Da waren jahrelang konnten wir von diesem Film nur die erste Hälfte sehen, weil plötzlich mittendrin Spaß am Dienstag anfing. Das war das ist eine Schuld, die ich da auf mich genommen habe. Als dieser Film dann endlich auf DVD rauskam, habe ich für meine ganze Familie DVDs gekauft und ihnen zu Weihnachten geschenkt. Interessanterweise habe ich den Film erst sehr viel später, also Dummstreiche der Reichen, in Farbe gesehen, denn das DDR-Fernsehen haben wir nur in Schwarz-Weiß empfangen. Die Videoaufnahme war auch schwarz-weiß. Als ich die aber später mal auf einem neuen Videorekorder abgespielt hat, war die plötzlich in Farbe. Ich weiß nicht, wie das technisch geht, aber mein alter Videorekorder hat das in Schwarz-Weiß aufgenommen und abgespielt. Mein neuer Videorekorder hat das vom DDR-Fernsehen aufgenommene Programm, das natürlich damals auch in Farbe ausgestrahlt wurde, aber von uns auf schlechtem, in schlechtem Empfang, nur in Schwarz-Weiß empfangen werden konnte, bei uns im Westen. Auf Schwarz-Weiß, aber das ist okay. Ich schweife ab. Denn die zweite Hälfte dieses Films war eben überspielt mit einer Stunde Spaß am Dienstag. Wenn ich diese Videokassette noch hätte, wäre das der größere Schatz. Aber leider ist die tatsächlich verloren gegangen. Denn von Spaß am Dienstag findet man heute nicht mehr viel im Internet. Es gibt so ein paar Links. Ich kann dir mal schauen, ob ich sie finde und in den Shownotes verlinke. Aber da ist nicht mehr so viel übrig. Und in dieser Folge kam, die haben wir dann natürlich auch sehr oft gesehen, weil wenn sie schon auf Video ist und wir komischerweise sonst nie was von Spaß am Dienstag aufgenommen haben, obwohl da Danger Mouse lief und die Stooges und Mickey Mouse und Donald Duck und Goofy, hatten wir das eigenartigerweise nie aufgenommen. Und in dieser einen Folge kam neben den Stooges, welche das war, sage ich gleich, auch noch eine Danger Mouse Folge. Das war die Danger Mouse Folge, in der Graf Ekel von Etzmolch Danger Mouse in eine magische Wolke saugt. Großartig. Und ich erinnere mich auch noch, wie mich das genervt hat, dass Zini am Anfang in dieser Titelmusik von Danger Mouse die Bomben und Explosionen mitzählt. Ich dachte mir, da weg, geht er aus dem Bild, halt die Klappe. Und bei den Stooges hat er das wieder gemacht und hat noch den englischen Titel falsch vorgelesen. We want our mummy. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Ja, wir heißt, wir wollen unsere Mumie. Das war der Film We Want Our Mummy. Der ist von 1939. Wir haben damals alte Filme gesehen. Also nicht nur ganz normal im Fernsehen alte Filme, sondern wir haben alte Comedy gesehen. Wir waren ja als Kinder große Fans von Dick und Doof. Wir hatten Väter der Klamotte gesehen. Wir hatten, oder Klamottenkiste, ist das dasselbe gewesen? In der halt die ganzen alten Slapsticks-Filme gezeigt wurden. Charlie Chaplin, Buster Keaton, das war alles großartig. Oder Serien wie Western von gestern. Wir kannten also alte Schwarz-Weiß-Filme und Schwarz-Weiß- Kurzfilme im Fernsehen und die Stooges eben bei Spaß am Dienstag und We Want Our Mummy, wir wollen unsere Mummy, unsere Mumie, ist ein ganz besonders alberner Film, den ich wirklich gut kenne und schon fast mitsprechen kann, wenn ich ihn mir anschaue. Den habe ich jetzt auch tatsächlich gerade wieder gefunden, zusammen mit vielen anderen. Im Original Das werde ich auch verlinken. Könnt ihr die Filme übrigens auf archive.org sehen. Sämtliche Kurzfilme aus der Columbia-Zeit in sehr, sehr guter Qualität findet ihr auf archive.org eben im Originalton. Ist gar nicht schlecht, weil sonst findet man da gerne mal irgendwelche VHS-Kopien. Das, was ich ja jetzt auch leider nicht mehr habe. Und die sind dann nicht so gut. Wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Ich brauche mal einen Schluck. Kleinen Moment. We Want Our Mummy. Ja, kommen wir mal zu diesem Film. Denn das ist so ein bisschen der Aufhänger für diese Folge. Ich wollte so als Beispiel diesen Kurzfilm nehmen. Der ist, wie lange ist der? 16 Minuten ungefähr? Ja, 16 Minuten lang. Ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich einen Audiokommentar machen soll. Das wäre mir jetzt doch zu albern. Oder hätte ich das machen sollen? Ja, vielleicht überhaupt mal wieder ein Audiokommentar. Es ist ewig her, dass wir das gemacht haben, aber es war irgendwie auch nicht so gut. We Want Our Mummy fängt damit an, dass man im archäologischen ägyptischen Museum die zwei Direktoren des Museums sieht. Zwei große, kräftige Männer. Wie gesagt, immer gerne alle einen Kopf größer als die drei Stooges, die sich gerade darüber auslassen, oh mein Gott, die Polizei kann uns nicht weiterhelfen. Professor Tuttle ist verschwunden. Er ist der Einzige, der das Grab von König Rutentuten. Und hiermit kommen wir zu einem ägyptischen Pharao meiner Kindheit, der mich geprägt hat. Dieser Name, Rutentuten, natürlich Verballhornung von Tutanchamun. Oh mein Gott, Rutentuten. Und seine Gemahlin, Königin Hotzitotzi. Eigentlich sollte man keine Komödien besprechen, wenn man dann anfängt, einfach immer nur Zitate zu bringen. Entschuldigung. Muss gerade mal kurz eine Pause machen. So, da bin ich wieder. Tut mir leid, diese Scheißhusterei. Das wird einfach nicht besser. Wo war ich? Ach ja, genau. Professor Tuttle ist verschwunden. Und die drei, Professor Tuttle ist der Einzige, der weiß, wo das Grab des Königs Rutentuten liegt. Und ohne die Mumie des Königs Rutentuten ist die ganze Sammlung wertlos. Also, weil die Polizei am Ende ihrer Weisheit ist, wie man erfährt, haben die beiden Direktoren des Museums die besten Detektive der Stadt engagiert, um den verschwundenen Professor zu suchen. Auftritt der drei Stooges. Es klopft an der Tür. Die Türflügel schwingen auf und in der Tür stehen drei Detektive. Bärtige Männer mit Sherlock Holmes Mützen, die seltsam ungelenk den Raum betreten, den Arm heben und sagen, bei Tag und Nacht klären wir Verbrechen. Lösen wir sie nicht, müssen sie nicht blechen. Excelsior! Dann drehen sie sich um und rennen rückwärts, vorwärts in den Raum. Es stellt sich heraus, diese drei Detektive, das sind die drei Stooges, die zur Tarnung sich Detektive auf den Rücken haben nähen lassen. Es ist eine der albernsten Kostüme, die ich damals und jemals wieder gesehen habe, aber sie sind Detektive. So weisen sie sich heraus, wir sind Detektive. Und dann drehen sie sich so um und zeigen auf ihre Rückenfront. Sie werden engagiert. Curly hat eine Idee, wo man den Professor finden kann. Wir suchen im Keller. Warum? Keine Ahnung. Im Keller. Der Professor ist verschwunden. Wir suchen im Keller. Gute Idee. In den Keller. In den Keller. In den Keller. Sie rennen los, stürzen in den Keller und erstaunlicherweise ist der Professor im Keller. Er wird gerade von einem Gangster in eine Kiste eingenagelt. Die Stooges verstehen das nur nicht und helfen dem Gangster, die Kiste auf den Lastwagen zu laden. Natürlich mit allen möglichen Kloppereien und dann sind sie wieder oben und sagen, wir haben den Professor im Keller nicht finden können. dann ist die Mumie, der verschwundene König, verloren. Weil mehr muss man nicht machen, als den Professor im Keller zu suchen, werden die drei Stooges engagiert, um dann nach Kairo zu fahren, um dort das Grab von König Hutentuten zu suchen. Gut, dass sie nicht wissen, dass auf dem Grab von Hutentuten ein Fluch liegt. Und wenn der Fluch sie trifft, dann wäre das eher ein Segen für die Menschheit, meinen die Museumsdirektoren. Die drei, angelockt von dem Reiz, $5,000 zu verdienen, steigen in ein Taxi und sagen dem Taxi, nach Ägypten! Die fahren dann. In der nächsten Szene sieht man, wie das Taxameter mittlerweile bei $2,193,55 angekommen. Muss man jetzt nochmal überlegen. Sie fahren mit dem Taxi hin, mit dem Taxi wieder zurück. Ich hoffe, Sie haben Spesenrechnungen vorher ausgemacht, denn sonst bleiben von den $5,000 nicht mehr viel übrig. Und dann kommt es zu einer der herrlichsten, sinnlosesten Nonsens-Übersetzungen, die ich aber gerade in ihrer Nonsensartigkeit liebe. Man kommt in eine Wüstenszene, das sind immer zwei Akter. Der erste Akt war im Museum, der zweite Akt spielt hier in der Wüste. Es ist so eine Wüstenlandschaft mit Backdrop, mit einer Leinwand dahinter. Das sieht auch alles so richtig schön bühnenmäßig, herrlich albern aus. Dieses Taxi kommt an, es hat einiges durchgemacht. Das ist eher ein Wüstenschiff mit allen möglichen Dingen. Sie verlassen das Taxi auch nicht durch die Tür, sondern durchs Dach des Taxis wird eine Strickleiter geworfen und Mo ruft, wirf den Anker! Curly hält den Anker aus dem Dach und ruft, 40 Pfund! Bumm, und wirft den Anker raus. Dieses 40 Pfund fand ich immer großartig. Es gab überhaupt keinen Grund dafür, dass Curly das Gewicht des Ankers noch nennt. Aber diese Sinnlosigkeit, wirf den Anker, 40 Pfund, Funk, war großartig. Erst als ich den Film im Original gesehen habe und Mo im Original Weigh the Anchor sagt und Curly das Gewicht des Ankers, ne, weil das, dachte ich mir, eigentlich schön, dass jetzt im Original ist der Witz besser, aber in der Sinnlosigkeit der deutschen Übersetzung gefällt er mir lieber. Naja, sie machen hin und her, Curly badet in einer Luftspiegelung. Vater Morgana, Vater ist der männliche Elternteil, das ist eine Luftspiegelung. Allein diese Dialoge, wenn sie sich ständig streiten und kloppen und widersprechen und Faxen machen und sich gegenseitig auf den Kopf hauen, das ist so herrlich choreografiert. Das macht auch zum Teil überhaupt keinen Sinn, warum sie sich da kloppen. Wunderschön ist immer die Choreografie dieser Prügelszenen, wenn man auf sowas steht, wenn man mit solchen Gewaltszenen umgehen kann, das ist ein bisschen schwierig. Ich kann das durchaus verstehen und ich finde das heute auch nicht mehr so ganz so toll, aber damals fand ich es großartig und heute weiß ich einfach die Choreografie dieser Filmgewalt zu schätzen, dieser Filmkloppereien, weil das Timing so perfekt ist. Sie stehen zu dritt nebeneinander. Der Erste schlägt den Zweiten, der Zweite schlägt den Ersten und der Dritte kriegt den Schlag des Ersten ab. Oder Mo hält Curly eine Faust unter die Nase. Curly wehrt die Faust ab, indem er von oben auf die Faust draufhaut. Mo zieht die Faust in einem Windmühlenschlag von hinten nach oben, bumm, um Curly auf den Kopf zu hauen. Das darf man nicht nachmachen, weil man sich sonst gerne mal die Schulter ausdrängt. Habe ich gerade gemerkt. Nur mal so. Dazu sollte man sportlich sein für solche Tricks. Oder Curly, der diese Handbewegung macht, die er vor Mo vor dem Gesicht hinzieht, um ihn nach oben und nach unten schauen zu lassen und Mo, der dann immer ganz irritiert dieser Hand hinterher schaut, sich dann aufregt. Ach, hier ist ein wunderschöner Moment, in der Curly das macht und er zieht die Hand nicht von unten nach oben, sondern von links nach rechts, sodass Mo, der Hand folgt, plötzlich Larry gegenüber ins Gesicht schaut und sich gegenseitig zurückzucken, erschrecken in der Zwischenzeit. In diesem Moment haut Curly dann nach links aus dem Bild ab. Die Choreografie ist so fantastisch. Das könnte ich als Animator nicht schöner timen, nicht schöner animieren. Das sind einfach Bewegungen, die könnte ich als Trickfilmer so einzeln studieren und nachmachen, weil sie wirklich richtig gut sind. Was dann folgt, sind halt die üblichen Späße, das Baden. Curly, der in der trockenen Wüste im Sand badet und so tut, als ob es Wasser ist. Herrlich albern. Natürlich kommen sie ins Grab selber. Das ist, wie man sich halt in den 30ern in Hollywood-Filmen ja so ein Pharaonengrab vorgestellt hat. Ich habe ja auch schon mal vorher überlegt, ob man diesen Kurzfilm We Want Our Mummy den beiden Podcasterinnen vom Mummies and Magic Podcast vorschlagen soll. Damit kann man sie sich wahrscheinlich ewig zu Feinden machen. Aber das ist der. Das ist wahrscheinlich das unwissenschaftlichste Pharaonengrab, das man sich überhaupt vorstellen kann. Die Mumien stehen und liegen überall herum, die Sarkophage stehen, sind aufgeklappt, da ist die eine Mumie liegt auf dem Tisch, die andere ist im Sarkophag. Überall brennende Feuerschalen, die da seit Tausenden von Jahren vor sich hin brennen, von Fallen und allem Möglichen abgesehen. Natürlich sind auch die Gangster mittlerweile da, sprechende Mumien, vermeintliche Pharaonen und Geisterhände, Skelette, Falltüren und was nicht alles. Und am Schluss muss sich Curly auch noch als Mumie verkleiden lassen, weil sie vermeintlich König Rutentuten finden, der da auf einer Bahre liegt. Und mein, oh toll, jetzt $5,000. Curly, du packst die Mumie, wir suchen schon mal einen Ausgang. Wir müssen ja zurück zum Taxi, der Taxameter läuft. Ja, wir können hier nicht übernachten. Curly wuchtet sich die Mumie über die Schulter, verbrennt sich an einer der Fackeln den Hintern, fragt die Mumie noch, wer hat dich wohl zum König gekrönt? Verbrennt sich den Hintern, fällt flach nach vorne um, auf die Mumie drauf, die Mumie verpufft und weg sind die $5,000. Damit sie nicht erwischt werden, weil die Gangster mittlerweile die Grabkammer stürmen, wird Curly kurzerhand selber als Mumie verkleidet. Sie schaffen es dann irgendwie zu entkommen, die Gangster auszutricksen, sie in der Fallgrube zu versenken und so weiter. Es ist albern, es ist haarsträubend, es ist hirnrissig, es ist wirklich, wirklich lächerlich komisch. Aber der größte und dümmste und schlechteste Gag ist dann am Ende, als sie dann die drei Gangster losgeworden sind, der Professor mittlerweile auch wieder bei ihnen, und sie sagen, oh, jetzt können wir abhauen. Aber was ist mit Rutentuten? Der ist geplatzt. Nein, sagt der Professor, das war nicht König Rutentuten. Das war seine Gemahlin, Königin Hotzitotzi. 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 Das hier ist Rutentuten. Und dann hebt er einen Meter großen Mini-Sarkophag hoch mit den bemerkenswerten Worten, und ich entschuldige mich für allen, deren politisch korrektes Bewusstsein hier gleich losheult. König, das ist König Rutentuten. Er war ein Zwerg. Oh mein Gott. Ja, kleinwüchsige Menschen wurden, selbst wenn sie selber nicht aufgetreten sind, Hollywood der 1930er noch gerne als Comedy Reliefs benutzt. Naja, sie schaffen es dann irgendwie da rauszukommen, flüchten noch vor einem lebendig gewordenen Mumienkrokodil mit den Worten Taxi, Taxi, davon, und der Film endet. Und ich schmeiße mich jedes Mal weg, wenn ich den Film sehe, einfach weil er so unglaublich herrlich albern ist. Das ist so sehr diese Comedy als solche, ich schaffe es auch nicht mehr als 2 oder 3 Folgen nacheinander zu sehen, dann habe ich die Faxen dick, denn so gut ist sie nicht gealtert. Die drei Stooges, das ist heute zum Teil sehr schwer anzuschauen. Also das ist schon sehr viel mehr Nostalgie im Spiel. Aber ich habe mir neulich, lief im Fernsehen Stan und Ollie Filme und ich dachte mir auch, um Gottes Willen, wie kann ich sowas jemals gut gefunden haben? Das ist ja schrecklich, das ist grausam. Das ist nicht mal komisch gewesen, was ich da gesehen habe. Aber trotzdem, es ist Stan und Ollie, großer Kult, große Kultkomödien. Und wenn ich mir die richtigen Stan und Ollie Filme anschaue, dann lache ich mich heute noch schlapp, wenn ich mir Stan und Ollie Filme anschaue, die ich vielleicht damals nicht gekannt habe. Da gibt's ein Stan und Ollie Film lief, da waren die beiden das Z-Wort mit dem Schnitzel, das man heute, das Paprika, die haben sich als Paprikas. Das war furchtbar. Also da kann man, wie sowas überhaupt im Fernsehen heute noch gezeigt wird, ohne Vorwarnung, fragt man sich wirklich, ob da die Programmdirektion gesagt hat, ach, das ist dick und doof, das ist nett, da kann ja nichts Schlimmes sein. Oder ob man sich gesagt hat, ach, Kontext der Zeit, da kann man mit umgehen. Ich weiß es nicht. Also auch die Stooges hatten was Stereotypen und Klischees und Rassismus und alles Mögliche angeht, was heute nicht mehr PC ist, einiges zu bieten. Und das ist auch tatsächlich zum Teil sehr schwierig anzuschauen. Aber häufig sind es einfach alberne Geschichten, die drei Stooges, die in irgendeiner Konstellation, immer in dieser Dreierkonstellation irgendwelche seltsamen Jobs ausführen, von Hundesittern über Hundefriseuren, Hundeärzte. Hunde kommen relativ häufig vor, merke ich gerade. Es ist wahrscheinlich eher Zufall, über Feuerwehrleute, über Straßenkehrer. Ich habe auch einen gesehen, den ich auch noch aus meiner Kindheit gut kannte. Die drei als Straßenkehrer finden Ölaktien, geben sie dem vermeintlichen Besitzer zurück, der beauftragt sie aus Dankbarkeit über so viel Ehrlichkeit, damit einen ehrlichen Mann zu finden, damit er dem ehrlichen Mann einen Direktorposten gibt, wo ich mir auch denke, der hat doch gerade drei ehrliche Männer gefunden, soll er auch die nehmen. Aber die drei ziehen los, nehmen den Vorschuss, kleiden sich in Pelzmäntel und versuchen mit dem Geldbeutel an einer Schnurtrick einen ehrlichen Mann zu finden. Treffen dann ein weinendes Blumenmädchen, das ihnen sagt, mein Liebster ist ein ehrlicher Mann, aber er ist im Gefängnis, aber er ist unschuldig, helft mir, ihn ausbrechen zu lassen, dann kann ihn da rauszuholen, dann kann ich seine Unschuld beweisen. Ja, dann mach das doch bitte vor Gericht. Und daraufhin lassen die 30 dann verhaften. Also auch in herrlichen Slapstick-Ideen, bis sie es endlich schaffen, nach diesen erfolglosen Versuchen, in der sie meistens irgendwelche Polizisten angreifen und furchtbare Dinge machen, bis sie dann endlich verhaftet werden und dann im Gefängnis landen. Und dann gibt es erstmal so eine Gefängniskomödie, wo die drei in Streifenuniformen Steine kloppen, mit ihren Kugeln Kegel Bowling spielen und sich gegenseitig die Hämmer und die Steine auf den Kopf zerschlagen. Auch sowas, was ich als Kind unglaublich komisch fand. Ich finde es immer noch komisch, aber ich glaube, hätte ich jetzt so einen Film wie jetzt auch die Mumie, auch da kommen nicht so stark, aber tatsächlich auch rassistische Stereotype vor. Und auch So Long Mr. Chumps, so hieß der Film mit den Sträflingen, oder der Film Busy Buddies, in dem die drei zuerst ein Restaurant leiten und dann einen Kuhmelk-Wettbewerb gewinnen müssen. Das sind alles wunderschön alberne Filme, aber ich glaube, würde ich mir die jetzt zum ersten Mal anschauen, ich bin ja gar nicht sicher, ob mir das so gefallen würde. Also ob ich das jetzt wirklich empfehlen kann, wenn ihr das nicht von früher kennt, weiß ich nicht. Das müsst ihr wissen. Ja, ich glaube, mit diesen Worten bin ich jetzt eigentlich, könnte ich auch am Ende angekommen sein. Ich habe wahrscheinlich wieder die Hälfte von allem, was ich so erfahren habe, vergessen. Über die Stunts, die da durchgeführt wurden, die zum Teil echt gefährlich aussehen, auch ganz häufig von den Stooges selber gemacht werden. Es gibt Stellen, da weiß man, da haben die sich wirklich verletzt, geschnitten, geblutet, die Rippen gebrochen. Es gibt eine Stelle, in der Curly und Larry einen Tisch in der Mitte durchsägen, auf dem Mo gerade draufsteht, um irgendwas an der Wand zu reparieren und sie sägen diesen Tisch, auf dem er steht, durch. Der Tisch klappt in der Mitte runter und Mo stürzt aus einer Höhe von bestimmt 1,50 Meter wumm, krachend zu Boden und du siehst, dass das kein Stuntman war und dass das kein Filmtrick war, dass da nicht eine Puppe war. Und ich habe später herausgefunden, dass sich Mo an der Stelle 3 Rippen gebrochen hat, trotzdem aber aufgestanden ist und die Szene zu Ende gespielt hat, weil das halt damals auch dazu gehört hat. Also Komiker, Comedy-Schauspieler zu sein, war ein hartes Brot. Das war wirklich anstrengend, das war körperlich anstrengend. Auch wenn die Stuntmen hatten, die die gefährlicheren Szenen gespielt haben, man kann es häufig erkennen, wenn Curly plötzlich von einem Moment auf den anderen volles Haar hat. Das sieht man manchmal richtig. Oder plötzlich einen viel größeren Schädel hat, wo man dann erkennen konnte, man hat einem Stuntman eine Bald Cap aufgesetzt oder eben dem Stuntman die Haare nicht abrasiert, weil man gedacht hat, das sieht man nicht, das versendet sich, was wahrscheinlich auch der Fall war. Oder man sieht, dass es einfach nur Puppen sind, die da durch die Gegend geworfen werden und so. Aber trotzdem mussten die sehr viele dieser Stunts selber machen. Auch die vielen, die Kloppereien und Schläge und Prügelszenen, das waren natürlich alles einstudierte Filmprügeleien. Die waren nicht echt oder zumindest nicht so echt, dass sie wirklich verletzen konnten oder sollten. Natürlich kam es auch immer wieder vor, dass trotzdem Verletzungen aufgetreten sind. So hat zum Beispiel der Schauspieler Joe Besser, der nach Champ die Rolle des dritten Stooges übernommen hat als Joe, der auch nicht wirklich in diese Truppe dann reingepasst hat, aber der hatte in seinem Vertrag eine Klausel stehen, dass Mo ihn nicht so oft schlagen darf, weil der das nie gelernt hatte, diese Filmprügeleien richtig mitzumachen. Die anderen beiden waren darin trainiert und konnten sich kloppen und prügeln, ohne sich zu verletzen. Und Joe Besser, der konnte das nicht. Der hat es dann nicht geschafft, im richtigen Moment den Kopf so in Position zu halten, dass es aussah, als ob er getroffen wurde, aber eben nicht wirklich. Und deswegen hatte der das im Vertrag stehen. War auch nicht so... war wohl auch nicht so eine gute Wahl generell. Aber das ist alles, wenn man das heute so sieht, denkt man sich sehr viel, schaut ja Stunts an von Charlie Chaplin, Buster Keaton, das sind ihr kennt bestimmt, ich glaube, das war Buster Keaton, diese ganz bekannte Szene, in der ein Haus auf ihn drauf fällt, also eine Hausfront, und er genau in der Mitte sitzt, wo das Fenster ist. Und das waren echt. Diese Hausfront ist auf ihn runtergekippt und Buster Keaton saß da, wo das Fenster war und quasi um ihn herum das Haus aufwand. Der hätte dabei draufgehen können, der hätte dabei sterben können. Aber damals waren das einfach die Filmbedingungen. Man hat sich sehr viel weniger Gedanken um Sicherheit gemacht. Und das war zu Zeiten der Stooges schon nicht mehr ganz so schlimm. Das war ja schon nicht mehr die Stummfilm-Slapstick-Ära. Sondern da hat man da schon sehr viel mehr mit Stuntmen gearbeitet. Aber trotzdem war das alles wirklich harte, körperlich anstrengende und aufreibende Arbeit. Also, dass die zwei dieser Stooges relativ jung gestorben sind. Die anderen wurden dann relativ alt, Mo und Larry, aber konnten natürlich irgendwann auch nicht mehr weiterarbeiten. Das ist auch eigentlich kein großes Wunder. Ja, ich glaube, jetzt sollte ich mal langsam wirklich zu einem Ende finden. Das sollte eigentlich so eine ganz kurze, halbstündige Folge werden. Gerade wenn ich alleine rede, fällt mir das manchmal... fällt mir leichter, wenn noch jemand dabei ist, dann muss ich nicht dauerreden und habe nicht so diese Husten... Entschuldigung. Hustenprobleme. Ja, das waren Robbie, Lindy und O. Die zwei lustigen drei Stooges von der Ampelkoalition. Ha, ha, ha. Nein, das war jetzt meine Folge über die drei Stooges. Ich weiß nicht, ob das so gut ankam, ob ihr Lust habt, vielleicht auch noch andere Kult-Comedy hier behandelt zu hören. Dann hoffentlich vielleicht auch wieder mit mehreren. Wie gesagt, es ist von Louis de Finet, über H.P. Kerkeling, alles Mögliche auf der Liste, nur es kommt immer irgendwie was anderes dazwischen. Und wie gesagt, es ist ganz häufig die Befürchtung, dass man, so wie ich das jetzt gerade, was hast du da gefunden?
Ein dies, ein das, ein grün-gelbes, weiß nicht was.
Das ein Zitat, das mich auch mein Leben lang verfolgt hat, dass man einfach anfängt, die Gags zu zitieren, was man als professioneller podcastender Mensch bekanntlicherweise nicht machen sollte. Das ist schon professionell. Mein Arsch ist professionell. Entschuldigung. Nein. So, ich verabschiede mich an dieser Stelle dann von euch. Ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch einigermaßen Spaß. Ich habe für meine Kunst gelitten. Jetzt seid ihr dran. Also auch Podcasten ist ein körperlich anstrengender Beruf. Ah, Hilfe. Ich hätte einfach noch mal schlauerweise ein paar mehr Wochen Auszeit nehmen sollen nach der letzten Post-Covid tatsächlich Lungenentzündung. Es ist echt fies. Aber wer ist schon so schlau? Ich kann halt nicht ohne. Das wäre sonst gehe ich ein wie Curly Howard. Der übrigens tatsächlich auch nochmal, das fand ich ganz witzig, in einem Film einen Cameo-Auftritt bekommen hat, in dem Champ, Mo und Larry durch einen Zug rennen, einen schlafenden Gast dem Hut abnehmen. Und darunter sah man dann Curly, allerdings mit dichtem Haar, der im Schlaf seine typischen, üblichen Geräusche gemacht hat. Und sich gefragt, was ist das denn, ein Cocker-Spaniel? Eher nur ein Spaniel. Und dann weiter. Und das war leider das einzige Mal, dass Curly es vor seinem Tod noch geschafft hat, sein Comeback, ein kleines Mini-Comeback zu bekommen. Sehr tragisch.
Ich wollte eigentlich aufhören. Nein, also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, hinterlasst einen netten Kommentar www.der-sumpf.de oder ihr könnt mich noch, den Sumpf noch auf Twix finden, auf Facebook. Falls ihr es wäre unter meiner Würde an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass man auf der Seite www.der-sumpf.de oder data-sein-hals.de meine Amazon-Wunschliste finden kann, mit der man mir möglicherweise nette kleine Dinge zu Weihnachten schenkt. Das ist vollkommen unter meiner Würde. Deswegen werde ich nicht darauf hinweisen. Ich habe hier ausdrücklich nicht darauf hingewiesen, dass man meine Amazon-Wunschliste an diesen Stellen finden kann. Und ich werde auch nicht darauf hinweisen, dass ich sie noch mal extra in die Shownotes. Das ist vollkommen unter meiner Würde und es wäre jenseits von allem, was ich machen würde, euch dazu aufzufordern oder zu bitten, aber vielleicht Postkarten. Die Adresse findet ihr im Impressum. Ich sollte Politiker werden. Wie gut ich lügen kann. Wenn Robert Habeck jetzt doch nicht, sollte ich Finanzminister werden? Oder ich werde Bundeskanzler. So, hiermit, ich sitze hier noch nicht mal an meinem Küchentisch. Das ist dumm von mir. Ich sitze nicht mal an meinem Küchentisch. Das ist so unprofessionell. Da kann ich doch gar nicht Bundeskanzler werden wollen. Das wäre ja dann auch noch mein eigener Küchentisch. Und stimmt das, dass Herbert Grönemeyer gefordert hat, dass Habeck dieses Video aus dem Netz nehmen soll, weil der am Anfang ein Grönemeyer-Lied summt? Die Politik und ich rede über Comedy-Filme. Wozu eigentlich? Die Politik ist die beste Komödie überhaupt. In dem Sinne wünsche ich euch einfach noch was und im Zweifelsfall frohe Weihnachten. Aber ich hoffe, dass wir uns vor Weihnachten noch das ein oder andere Mal hören werden. Macht's gut und tschüss. Nein, wie war das bei Spaß am Dienstag? Tschüss. Scheiße.
Produktion des Podcast-Imperiums.